Lass uns unsere Bibeln öffnen. Wir sind im Römer Kapitel 14. Und ich möchte die Verse mit euch nochmal lesen, von Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn, und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst, und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass es gesegnet ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir Hörer und Täter deines Wortes sind. Amen. Was für ein fantastischer Text, den wir uns wieder hier vorknüpfen wollen. Und nur zur Erinnerung, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben den Auftrag in Vers 3 an beide Parteien, also an den Schwachen und an den Starken. Und dann haben wir die Aufzählung, warum der Starke das machen soll. Und dann haben wir die Aufzählung, warum der Schwache das machen soll, was er machen soll und warum er nicht richten soll. Und aus diesem Text dann heraus, aus dieser Aufforderung des Schwachen nicht zu richten, fließt dieser Text, und er stellt in Vers 5 ein Gebot auf, dass wir fest werden sollen in unserer Meinung, dass wir gegründet werden sollen in dem, was wir sind, was wir denken. Ihr Lieben, wenn wir heute wählen würden, um Einigkeit in der Gemeinde zu kreieren, so denke ich, würden wir nicht zu diesem Punkt kommen. Wir würden eher sagen, wie mir vor kurzem einer gesagt hat: Lasst uns zusammenkommen und lasst uns unsere Verschiedenheiten ablegen und einfach nur die Gemeinsamkeiten suchen. Ihr Lieben, das Wort Gottes geht nicht auf Gemeinsamkeiten, geht nicht darauf ein, lasst uns die Verschiedenheiten ablegen, damit wir eins werden, sondern die Schrift fordert uns aus, lasst uns fest werden in der Wahrheit, fest werden im Wort Gottes. Da ist die Einheit und nicht in dem, dass wir unsere Verschiedenheiten ablegen. Also, und jetzt gibt er uns Beispiele. Gibt uns Beispiele, wie wir in Verschiedenheiten, er gibt uns Gegensätze und zeigt uns die Einheit in den Gegensätzen. Es ist als erstes die Motivation, die er aufzeigt, die verschiedene, diese zwei verschiedene Parteien haben. Also es sind Gegensätze und trotzdem haben sie die gleiche Motivation. Dann zeigt er in diesen Gegensätzen, dass sie beide das gleiche Verhältnis haben zu ihrem Herrn. Und dann zeigt er, dass diese beiden Gegensätze die gleiche Verantwortung haben zu ihrem Herrn. Und parallel zu diesem, dass er hier Gegensätze aufzeigt und wie es möglich ist, dass in der Gemeinde, dass Kinder Gottes unterschiedlich sein können, unterschiedlich denken können und trotzdem eine Einheit sein können und Gott verherrlichen, ist es auch nötig, aufzuzeigen, wie diese Denkweise ist. Und ich denke, dass in diesem Text, er macht es es ist nicht direkt, also es ist indirekt, aber es sickert durch, wie die Meinung sein soll. Das Hauptziel ist, er zeigt auf, also diese Gegensätze, und dass es machbar ist, in diesen Gegensätzen zu leben. Aber parallel zu diesem zeigt er auch auf, wie die Denkweise, wie diese Meinung sein soll, in der wir fest sein sollen. Also, das Erste, ich erinnere euch nur, es ging darum, dass er aufgezeigt hat, die Einheit in diesen zwei Gegensätzen, die richtige Motivation ist für den Herrn. Und der eine, der, wie haben wir den nochmal genannt? Könnt ihr euch erinnern? Der Vorsichtige, sehr gut. Der Vorsichtige, der auf den Tag achtet. Warum tut er das? Er tut das für den Herrn. Das ist seine Motivation. Die Motivation des Vorsichtigen ist, das für den Herrn zu tun. Ihr Lieben, und auf dieser Nebengedanke, der hier mitfließt, wenn du der Vorsichtige bist und wenn du das lebst, was ist deine Motivation? Warum tust du diese Dinge nicht? Warum enthältst du dich gewisser Dinge? Überprüfe das. Ist es für den Herrn? Also wie gesagt, es ist der Nebengedanke, der hier mitfließt und der das bekräftigt. Und ohne diesen richtigen Pfad, den er hier aufweist, ohne diesen Pfad, werden wir nie zu einer Einheit kommen. Also, an den Vorsichtigen, aus welchem Grund, was ist deine Motivation? Und er bringt das hier einfach als Tatsache. Er bringt das nicht als Auftrag, er fordert nicht heraus. Deswegen sage ich, es ist ein Nebengedanke, der hier mit hineinfließt und aufzeigt, was, und die Frage natürlich stellt, was ist deine Motivation für den Herrn? Also wie wir letztes Mal gesagt haben, warum macht er das für den Herrn? Er blickt zurück auf die Geschichte und sagt, Gott hatte besondere Tage angeordnet. Er hat, Kinder, könnt ihr euch erinnern, welche Tage wir erwähnt hatten? Was waren die ganz besonderen Tage? Wisst ihr das? Die ganz besonderen Feiertage, die sie einhalten sollten vom Alten Testament her? Was war das Erste? Okay, ich helfe euch. Das Erste war das Fest der ungesäuerten Brote. Ich habe das letzte Mal unterlassen, ich hatte das als Passafest bezeichnet, aber wir haben das immer wieder gelesen, das Fest der ungesäuerten Brote, das beinhaltet drei Feste. Ja. Das Fest der ungesäuerten beginnt mit dem Passa, da fängt das an. Dann geht es weiter, also ja, selbst das Fest der ungesäuerten Brote und schließt das Fest der Erstlingsgarbe mit ein. Also diese drei Feste sind eigentlich in diesem ersten mit enthalten. In diesem ersten Fest, das sie halten sollten, das Fest der ungesäuerten Brote. Das zweite Fest war das Pfingstfest. Das dritte Fest war das Fest am Ende des Jahres. Und wie wir gesagt haben, stellt euch vor, der Freie, der argumentiert und sagt, Leute, ich bin so eingebunden in meiner alltäglichen Arbeit. Ich stehe jeden Tag unter Stress, früh morgens klingelt der Wecker und ich gehe aufs Feld, ich gehe auf die Arbeit, ich gehe sonst in meinen Alltag hinein und ich bin Gott so dankbar, dass es besondere Tage gibt, wo ich davon abschalten kann und die ich einhalten kann und besonders für den Herrn da sein kann und mit dem Herrn reden kann. Er denkt an den Sabbat, er denkt an Judas 1, Vers 1. Ihr könnt euch erinnern, der Sabbat ist ja ein Zeichen, dass Gott uns heiligt. Und er denkt an Judas 1, Vers 1, wo gesagt wird, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Christus Jesus bewahrt sind. Jedes Mal, wenn ich diesen Tag einhalte, dann gedenke ich daran, dass Gott mich geheiligt hat. Und ich danke Gott. Und wir sehen die Motivation bei diesem, der nicht schwach, ja, sondern der Vorsichtige ist für den Herrn. Er tut das für den Herrn. Das Gleiche haben wir gesehen, das Gegenteil von dem und trotzdem die gleiche Motivation derjenige, der auf den Tag nicht achtet. Er achtet darauf nicht für den Herrn. Ihr Lieben, die ihr in der Freiheit lebt, die ihr die Freiheit auskostet, ist das euer Beweggrund? Ist das eure Motivation? Genauso wie bei dem Vorsichtigen die Motivation ist für den Herrn. Ist deine Motivation in dem, was du tust oder nicht tust, für den Herrn? Das tue ich für den Herrn. Wir haben gesehen, dass dieser Freie, wie er argumentiert und sagt, ich kann gar nicht anders. Wenn ich das beobachte, also was du machst, ja, dass du besondere Tage einhältst, ich sehe das als der Wunsch, diesem nachzukommen, der Wunsch, etwas Besonderes zu haben. Jetzt aber habe ich nicht nur diesen Wunsch, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich bin in Christus Jesus hineinplatziert. Galater 3, Vers 27, ich bin in Christus hineingetauft. Dieser Wunsch ist jetzt Wahrheit. Und wenn ich nur irgendwie äußern würde, dass morgen der besondere Tag sein würde, dann würde ich meinen Herrn verleugnen. Dann würde ich ja bekennen, dass heute ist kein besonderer Tag für den Herrn. Heute bin ich lausig in meinem Leben für den Herrn. Nein, heute ist der Tag für den Herrn. Heute, es gibt die Möglichkeit, es gibt der Wunsch und es gibt auch die Möglichkeit, dieses auszuleben. Und er denkt an Johannes 4, wo Jesus diese Samariterin begegnet, die auch in diesem Verständnis gelebt hat. Da ist der Ort, wo man anbeten kann. Da ist etwas Besonderes. Und Jesus sagt dir, weißt du was, es kommt der Tag und die Stunde, wo die wahren Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, nicht mehr in gewissen Orten oder in gewissen ganz bestimmten Sachen, sondern im Geist und in der Wahrheit, da wo du bist, in dieser Freiheit für den Herrn. Also die Motivation in diesen Gegensätzen ist für den Herrn. Überprüfen wir uns, egal auf welcher Seite wir stehen, ob wir auf der Seite des Vorsichtigen sind oder auf der Seite des Starken sind, überprüfen wir unsere Motivationen. Warum tun wir etwas oder tun wir etwas nicht? Es sollte für den Herrn sein. Das Zweite, in der Motivation erwähnt er den Dank. Und darauf sind wir auch letzte Mal nicht eingegangen. Ich möchte es noch mal kurz aufgreifen. Er sagt, wer ist, der ist für den Herrn. Warum? Denn er dankt Gott. Ihr Lieben, ein wesentlicher Punkt in unserer Einstellung, in unserer Motivation. Wir tun es für den Herrn. Und warum? Weil wir Gott dafür danken. Ich denke, dass er deswegen den Dank hier hineinnimmt, weil das ebenso ein Aspekt ist, der uns motiviert, der zu unserer Motivation führt. Lebst du in Dank? Lebst du in Danksagung? Wenn du diese Dinge tust, kannst du Gott dafür danken. Die du genießt, kannst du Gott dafür danken. Und besser gesagt, tust du das? Dankst du Gott? Er erwähnt hier, wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Hier wird für die Speise gedankt. Und ich möchte, es ist ein kleiner Exkurs, vielleicht ein kleiner Nebensteg, aber ich möchte das nochmal aufgreifen, was ich letzte Mal erwähnt habe. Und zwar das tägliche Danken. Wir genießen sehr oft das Essen am Tag. Also ich denke, die meisten von uns essen wahrscheinlich dreimal am Tag, mindestens. Wie gehst du an diese Gabe Gottes dran? Es ist mir einmal bewusst geworden. Ich weiß nicht, wie du erzogen bist und was du machst, aber überprüfe es. Stell dir vor, ich möchte dir die Situation vorbringen. Es ist Gott, der dich mit den guten Gaben beschenkt. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag und vielleicht dreimal am Tag oder viermal oder fünfmal wirst du gesegnet mit den Gaben, die Gott dir bringt. Und wenn du immer noch einfach nur betest, segne Vater diese Speise und zu Kraft und dir zum Preise. Ihr Lieben, überlegt mal. Ich möchte das nicht kritisieren. dieses Gebet ist auch vielleicht am Platz einmal im Jahr oder vielleicht, wenn du bei deinen Feinden zu Gast bist. Aber stell dir vor, Gott, er beschenkt dich jeden Tag und bringt dir jeden Tag Gaben und jeden Tag bittest du. Ja, aber bitte segne das. Also bitte, wisst ihr, Segen ist ja gut reden. Also bitte rede auch gut darüber. Lass es auch gut sein. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du dich angegriffen fühlen, wenn du einer Person Tag für Tag, dreimal täglich Sachen bringst, über Jahre hindurch und jedes Mal bettelt er bei dir. Ja, kannst du auch machen, dass es gut ist? Okay, aber jetzt kannst du bitte machen, dass es auch gut ist? Ich weiß nicht, wie lange du das aushalten würdest, wo du sagen würdest, hör mal zu, so lange bringe ich dir das. Zweifelst du, dass ich, Gott, dein Vater, der nur dein Gutes sucht, dir Schlechtes bringen werde? Dank gehört zu unserem Leben. Und wir werden sehen, wenn ihr durch die Schriften durchgeht und liest. Ihr Lieben, ich möchte das Segne Vater nicht verdammen, nicht verurteilen. Es ist am Platz, du kannst es auch beten. Aber überleg, die Schrift spricht von Dank. Und die Schrift spricht von Vertrauen. Glaubst du Gott, dass er dir etwas Falsches bringt? Ich denke, in besonderen Situationen wäre das auch angebracht, wie ich gesagt habe, wenn du irgendwo misstrauisch bist, dass du ganz besonders sagst, Herr, jetzt bitte segne das. Aber guckt mal, 1. Timotheus 4, Vers 4. Spricht er ganz klar das Essen mit Danksagung. Bei der Speisung der 5000 in Markus 14, Vers 19 und Matthäus 15, Vers 36 spricht er, dass Jesus für die Speise gedankt hat. In Matthäus 26, Vers 26, wo Jesus das Abendmahl einsetzt, dann spricht er, dass er gedankt hat. Also wir haben eine Stelle, die spricht, dass er das gesegnet hat und die andere Stelle spricht gedankt. Gesegnet, das heißt, er hat gut darüber geredet. Und die andere Stelle erläutert das, was das bedeutet, dass er gut darüber geredet hat. Er hat darüber gedankt. Paulus in Apostelgeschichte 27, Vers 35, wo er das Brot bricht in dieser Notsituation auf dem Schiff, wo sie 14 Tage nichts gegessen haben, dann hebt er das Brot und er dankt Gott. Ihr Lieben, wir haben nirgendwo Stellen, dass wir bitten sollen, dass Gott das Bitte auch gut macht in so einem Zusammenhang. Ja, wir dürfen danken. Und ich möchte euch dazu ermutigen. Die Motivation soll sein, Gott zu danken. Das ist in diesen Gegensätzen. Wenn du ein Kind Gottes bist, egal auf welcher Seite du dich befindest, ob du dich auf der Seite des Vorsichtigen befindest oder auf der Seite des Freien, beide in ihren größten Gegensätzen haben das gemeinsam als echte Kinder Gottes. Sie leben für den Herrn und sie leben in Dank für den Herrn. Also, und jetzt kommen wir zum Zweiten. Beide, also die nächste Gegensätze von Vers 7, beide stehen in einem gleichen Verhältnis zu ihrem Herrn. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Und vielleicht bist du jetzt am Grübeln, Momente mal. Wie passt das hier hinein? Es passt so perfekt hinein. Ich finde, das ist hier das größte Argument, was er aufrollt. Er präsentiert uns Gegensätze und präsentiert uns die Möglichkeit der Einheit in unseren größten Gegensätzen. Nochmal, in der Gemeinde, wir müssen nicht alle in allen Details gleich denken. Okay? Hier haben wir Gegensätze. Und wisst ihr, welche Gegensätze er hier ausrollt? Er sagt, wenn die einen, die leben für den Herrn. Die anderen, die sterben und sie sterben für den Herrn. Ich habe jetzt bewusst etwas eingefügt, was der Text nicht sagt, und zwar für den Herrn. Ich hoffe, wenn es in eurer Bibel so steht, dann dürft ihr das korrigieren. Es heißt nicht, denn keiner für uns, wenn er lebt, lebt er für den Herrn, und keiner, wenn er stirbt, so stirbt er für den Herrn, sondern wie heißt es? Denn keiner von uns lebt sich selbst, lebt nicht für sich selbst, sondern lebt sich selbst. Keiner von uns stirbt nicht für uns selbst, sondern stirbt sich selbst. Und das hat eine ganz besondere Absicht. Der Text möchte hier aufzeigen, er hebt die größten Gegensätze, die du finden kannst. Okay? Du hast Schwierigkeiten vielleicht mit kleinen Gegensätzen und du streitest in der Gemeinde darüber. Hier werden die größten Gegensätze aufgerollt, die wir uns vorstellen können. Und zwar Leben und Tod. Und er zeigt auf, dass in den größten Gegensätzen, die du dir vorstellen kannst, man trotzdem eine Gemeinsamkeit, eine Einheit hat als Kind Gottes. Und zwar, dass es nicht sich selbst ist, sondern dem Herrn. Ich möchte das erklären, warum es um zwei größte Gegensätze geht. Wenn einer lebt, was macht er? Also hier wird wirklich von einer Person gesprochen, die lebt, okay? Nicht die in Koma liegt, sondern von einer Person, die lebt. Wenn du lebst, dann machst du Dinge, dann genießt du Dinge, okay? Du tust dies und das und jenes. Und wenn du gestorben bist, wenn du tot bist, das ist genau das Gegenteil von dem. Du genießt gar nichts mehr. Ja? Wir haben einen sehr guten Text, der uns dieses verdeutlicht. Und zwar aus Prediger. Ich möchte das lesen mit euch. Prediger Kapitel 9 von Vers 5 bis Vers 10. Hier wird uns genau dieser Gegensatz aufgezeigt. Prediger 9 von Vers 5. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Und jetzt der Gegensatz. Ja? Aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil. Ja? Er spricht genau von diesem Gegensatz. Wenn wir irgendwas machen, wenn einer irgendeine Aktivität gemacht hat, so bekommt er die Belohnung. Wenn einer tot ist, er bekommt keine Belohnung. Ja? Es geht hier um das, was auf der Oberfläche geschieht. Der Text spricht hier nicht davon, es gibt keine Belohnung, wenn einer gestorben ist. Das heißt, er kriegt keine Belohnung von Gott. Okay, darum geht es nicht. Es geht hier um diesen Vergleich. Aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung zuteil. Denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Okay? Das sehen wir. Wenn einer gestorben ist, das ist das völlige, das totale Gegenüber von dem, der lebt. Der eine genießt, ja, wie es hier gesagt wird, genießt Liebe, genießt Hass und so weiter. Und der andere ist tot. Also genießt Hass, jetzt nicht falsch verstehen. Vers 7. So geh nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trink dein Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider alle Zeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Also pflege dich. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat. Alle deine nichtigen Tagen hindurch, denn das ist dein Anteil in deinem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Okay? Hier hast du wunderbar erklärt diese Gegensätze. Und Paulus packt das aus und möchte aufzeigen und sagen, hör mal, in diesen größten Gegensätzen, die man sich vorstellen kann als Leben und Tod, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Vers 8, denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, warum es falsch wäre, wenn manche Übersetzungen, habe ich gesehen, machen das, die übersetzen, denn leben wir, so leben wir für den Herrn. Wisst ihr, das hat er in Vers 6 gesagt. Da hat er über die Motivation gesprochen, warum wir diese Sachen tun. Hier geht es nicht um die Motivation. Hier möchte er aufzeigen, hier geht es um ein Verhältnis, um eine Beziehung, um ein Besitztum. Ja? Wir besitzen nicht uns selbst, sondern darin besteht die Einheit, die wir verstehen sollen. Wir gehören dem Herrn. Also, wen es interessiert, und hier die Kinder sind ja ganz flott darin, welcher grammatische Fall ist das? Wir gehören dem Herrn. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Wo sind unsere Deutschprofis? Welcher grammatische Fall ist das? Akkusativ wäre für den Herrn. Okay? Das ist Dativ. Okay? Warum? Und das ist so faszinierend, dass Gott hier auf sein Wort so achtet und aufzeigt, ihr Leben, wenn es für heißen würde, das hat er davor. Und davor in Vers 6 steht es im Akkusativ. Aber hier möchte er Dativ aufzeigen. Hier möchte er aufzeigen, ihr Lieben, ihr gehört dem Herrn. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und dann geht er weiter. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben. Wir sind des Herrn. Wir sind des Herrn. Also wir gehören dem Herrn. Also, ganz klar ausgedrückt, worum es hier geht, wo die Einheit zu suchen ist, und zwar, dass beide dem Herrn gehören. Okay? Warum sollte man sich aufregen über irgendeine Sache? Beide gehören dem gleichen Herrn. Beide haben einen Herrn. Und jetzt wird sehr interessant, wer mit seiner Argumentation weiterverfährt. Guckt mal, Vers 9. Denn dazu ist Christus auch gestorben. Und du solltest dich fragen, was begründet er hier? Denn dazu, wozu? Denn dazu ist Christus gestorben. Wozu ist Christus gestorben? Um genau das ausüben zu können, um die Herrschaft ausüben zu können, um Herr sein zu können. Die volle Konzentration diesem Textes aufzuzeigen, auf die Einheit, die beide Gegensätze bilden. Beide gehören dem Herrn. Hast du dir das überlegt, als du den anderen verachtet hast, dass er dem Herrn gehört? Hast du dir das überlegt, wo du ihn gerichtet hast, dass er dem Herrn gehört? Also, dazu ist Christus auch gestorben. Wozu? Genau, um Herr zu sein. Es erinnert mich an diese Stelle, könnt ihr euch erinnern, wo Paulus gegeißelt werden sollte, wo er gefangen genommen wurde. Dann sagt Paulus, hey, ich bin römischer Bürger. Dürft ihr einen römischen Bürger geißeln? Und dann weichen die zurück und irgendwann kommt der Hauptmann und er sagt, ich habe mir das für ein großes Geld erkauft, diese Bürgschaft. Und Paulus sagt, ich bin als Bürger geboren. Also dieser Vergleich, er ist zu dieser Bürgschaft gekommen durch eine große Summe von Geld. Wie ist er zu dieser Position gekommen? Durch Geld. Hier der Text weist auf, wie ist Christus zu dieser Position gekommen, dass er richten darf. Und jetzt entfaltet der Text das und sagt, dazu ist Christus auch gestorben und zeigt auf, wie er zu dieser Position gekommen ist, dass er richten darf, dass er dein Herr ist. Und zwar dadurch, dass er gestorben ist. Man kommt nicht einfach so zu dieser Position. Der Herr, obwohl er Schöpfer aller Dinge ist, er konnte nicht einfach hineinkommen und sagen, okay, ihr gehört jetzt mir. Warum? Weil die Schrift uns aufzeigt, dass wir von Natur aus, von Geburt aus, gehören wir einem anderen. Und das macht Jesus in Johannes 8, Vers 34 sehr deutlich, wo er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern spricht, mit den geistlichen Leitern des Volkes, mit den religiösen Menschen, macht er ihnen deutlich, hört mal zu, ihr habt einen anderen Vater und seine Werke wirkt ihr. Er sagt es sogar so krass, in Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist mal ein Evangelium eingepackt in einen warmen Mantel. Das ist eine Konfrontation. Er sagt diesen religiösen Menschen, die ihr ganzes Leben dafür gespendet haben, dafür hingegeben haben, um es genau so zu machen, wie sie es verstanden haben. Die ein Leben in Verzicht gelebt haben, die zweimal die Woche gefastet haben und. Den sagt er, ihr habt einen anderen Vater und das ist der Teufel. Ihr Lieben, das ist unsere Position von Natur aus. Und Christus, um uns dort rauszuholen, um unser Herr zu werden, konnte nicht einfach nur hineinkommen und sagen, okay, ich bin eigentlich euer Herr, ich bin euer Schöpfer. Hätte er rechtmäßig das Recht dazu? Ja, aber nicht nach der wahren Gerechtigkeit. Und hier sehen wir, der Text zeigt uns auf, um diese Position des Herrn über beide zu haben, über die, die tot sind, also die nichts genießen, und über die, die leben und alles genießen, um über beide Herr zu sein, um beide zu vereinen, muss er für sie gestorben sein. Und das haben wir gelesen, hat Paul auch zitiert. Ich möchte aus 1. Korinther uns nur erwähnen, dass Christus uns erkauft hat. 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft. In Offenbarung 5, Vers 9 wird in alle Ewigkeit daran gedacht, dass Christus losgekauft hat, dass er uns erkauft hat. Wo gesagt wird, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Also es war nötig, Christus musste sterben, denn dazu ist Christus gestorben. Um Herr zu sein, musste er erstmal sterben. Und er geht weiter. Und auferstanden und wieder lebendig geworden. Warum erwähnt er das zweimal? Würde es nicht ausreichen? Und Elberfelder lässt das auch nur bei einmal, denn dazu ist Christus auferstanden. Okay? Um Herr zu sein, musste er sterben für dich, dich erlösen, dich erkaufen. Und um Herr zu sein über dich, musste er auferstehen. Schlachter übersetzt. Musste er aufstehen und wieder lebendig gemacht werden. Ja? Aufstehen und wieder lebendig geworden ist er. Warum diese doppelte Wiederholung? Der Textus Receptus, für den, der es interessiert, gibt es beides wieder. Und es scheint mir, dass er hier die Betonung darauf legt. Der Herr, er ist aufgestanden und wieder lebendig geworden, um den Punkt, den Druck, also den Stress, die Betonung darauf zu legen, auf das wirksame Handeln Gottes, Jesu Christi, in seiner Auferstehung. Und wisst ihr, was diese wirksame Handlung der Auferstehung ist? Apostelgeschichte 17, Vers 31. Weil er, also Gott, einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Gott erweckt seinen Sohn und er gibt ihm diese Position des Herrn, des Richters. Und der Beweis dafür ist, dass er ihn auferweckt hat. Dass das Opfer angenehm war. Dass das Opfer alles getilgt hat. Dass er erkauft hat. Und hier hast du den Beweis. Ihr Lieben, warum argumentiert Paulus so? Wir sind doch diejenigen, die schnell geneigt sind, zu richten und zu verachten. Und er zeigt auf, der richten und verachten darf, Er ist zu dieser Position gekommen, und zwar durch das, dass er für dich gestorben ist, dass er dich erkauft hat und dass er auferstanden ist. Nicht einfach so. Also, aus diesem Grund haben wir den ganz natürlichen Verlauf des Textes. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Okay? Du bist nicht für ihn gestorben? Und du bist auch nicht für ihn auferweckt worden. Und dich hat Gott durch die Auferweckung nicht dazu eingesetzt. Ist das ein gültiges Argument? Ich möchte das nochmal bekräftigen. Durch diese zwei Gegensätze. Also leben wir, so leben wir dem Herrn. Wir gehören ihm. Es geht hier nicht, dass wir für den Herrn leben, sondern es geht hier um possessional, Zugehörigkeit, ja. Also, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn in den größten Gegensätzen. Christus ist dafür gestorben und auferstanden, um das zu haben, um Herr sein zu können. Auf unserer Seite, er ist unser Herr, wir sind seine Knechte. Wenn du den anderen verachtest oder ihn richtest, bedenkst du auch, dass beiden vergeben wurde, so wie wir heute gehört haben? Du verachtest den, ihm wurde alles verziehen. Er hat eine reine Weste vor dem Herrn. Also es geht hier nicht um Sünden, okay? Das hatten wir schon letztes Mal erwähnt. Aus diesem Grund, wenn du an diese Sachen denkst, so müssen wir mit Vers 10 wirklich abschließen. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Lasst uns daran denken. Also als erstes die zwei Gegensätze und die Einheit der Motivation. Und das zweite, die zwei Gegensätze als Leben und Tod. Und beide gehören dem Herrn. Lasst uns damit auseinandergehen. Lasst uns, wenn wir in den Alltag hineingehen, dass wir unseren Bruder, unsere Schwester, unseren Nächsten, der dem Herrn gehört, wirklich auch so ansehen. Lasst uns beten.